dass ich mich leider etwas überhätschen habe. Die Natur, man schaut hinaus, das Gasthaus, das alte Schlösserhaus, alles in so einer Pracht und Stil und mit Geschmack zusammengestellt, dass man sich wundert, wozu braucht man da mehr? Was immer da ist, die Decke, das Holz, die Künstler, die da zusammengemacht haben, die Maurer, das Material, was wir gestern gegessen haben, die Schafe, das Gemüse, alles kommt wahrscheinlich von nicht weiter weg als von einem halben Kilometer. Und wenn es von weiter her kommt, so könnte es auch in einem halben Kilometer, von der halben Kilometer weiter hergebracht werden. Das ist der Beginn meiner kurzen Ausführungen. Die Frage, die Gegenüberstellung von dem Ideal der Philosophie und der Theologie der Kleinheit und wie sich im Nationalpark, in der Nationalpark-Idee zur Verwirklichung beginnt und auf der anderen Seite die Philosophie des Großen, meiner Ansicht nach total nutzlos, der Ege, an dem man sich gleichzeitig anschließen will, die nichts lösen kann, das nicht hier gelöst werden könnte. Und es kann überhaupt nichts lösen. Wie ich vor einigen Jahren in Mieders bei einem Vortrag vor einer internationalen Landwirtschaftsgesellschaft gesprochen habe, habe ich in der Pause den Bürgermeister gefragt, dieser kleinen Tiroler Gemeinde, was es für ein Problem gibt, das ihm untergekommen ist während seiner Amtszeit, dass er nicht von den Mitteln, die der Gemeinde in der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung stehen, lösen hätte können. Mittel irgendwelcher Art, Nahrungsmittel, Baumittel, Erziehung und so weiter. Und er hat so etwas schauspielerisch nachdenklich auf die Decke geschaut und mir gesagt, na, wenn ich so denke, es gibt überhaupt nichts, dass wir nichts aus eigenen Mitteln gelöst hätten. Zur selben Zeit, vielleicht ein oder zwei Jahre später, hat André Malraux, der Biograf von Charles de Gaulle, den großen General und dem bewundernswerten französischen Staatsmann, einer der größten unserer Zeit, interviewt kurz vor seinem Tod. Und der Charles de Gaulle hat gesagt, seit ich in der Politik tätig bin und an der Führung von Frankreich teilgenommen habe, kenne ich kein Problem, das gelöst wurde oder jemals gelöst werden kann. So mit diesem Ideen im Hintergrund, so denkt man sich, wozu jetzt dieser fanatische Drang, sich der Wirtschaftsgemeinde anzuschließen, um größer zu werden. Man sagt, der Verkehr ist einer der Punkte, die das ganze Europa betrifft und gelöst werden muss durch einheitliche Politiken. Das einzige Methode, das Problem des Verkehrs zu lösen, ist nicht ihn zu regeln, sondern ihn abzuschaffen. Das Paradies ist Paradies, weil es keinen Verkehr gegeben hat und es hat keinen Verkehr gegeben, weil es klein war. Nicht, wenn ein Dorf so klein ist wie hier, das Versammlung beginnt um 9:30 Uhr, so ist es früh genug, wenn man um 9:29 Uhr weggeht vom Hotel, von wo man wohnt, vom Frühstück. Und einer Minute ist man hier, man braucht keine Untergrundbahn, man braucht nichts. Und das ist der höhere Lebensstandard, der immer der kleinen Gemeinschaften anhängt. Wir glauben, die Großen haben den Reichtum, die vergeuden den Reichtum, den sie genießen könnten, wenn nicht alles im Verkehr aufgehen würde, um sich zusammenzuhalten in der Organisation, die notwendig ist, um das Überwachsene nicht zusammenbrechen zu lassen. Und letzten Endes, wie man in Russland sieht, bricht es doch zusammen. Dieses Jahrhundert hat mit 9 Großmächten begonnen. Voriges Jahr habe ich gesagt, jetzt bestehen nur noch 2. Heuer sage ich, jetzt besteht nur mehr eines. Und wenn ich am Ende des Jahrhunderts noch am Leben wäre, so würde ich sagen, jetzt besteht keine Großmacht mehr. Man sagt immer, die Kleinen müssen sich zusammenschließen, weil sie nicht lebensfähig sind. Die Großen sind nicht lebensfähig. Wenn immer etwas überwächst, wird es Caps, wenn es über die Grenzen hinausgeht, die notwendig sind, für das, um die Funktionen zu erfüllen, die ein Ding zu tun hat. Und das ist Naturgesetz und nicht romantische Schwärmerei, die Idee, dass man zurück zum Kleinen muss. Mir sagt man oft, dass, ja, das ist ganz, alles ganz schön, was man sagt, im Kleinen, das ist mittelalterlich. Aber ich bin ein Romantiker und in dieser Zeit des Fortschrittes macht es keinen Sinn, zurückzutreten. Ein Freund von Wales hat zu diesem Argument immer gesagt, wenn man den Rand des Abgrundes erreicht hat, ist das Einzige, was Sinn hat, zurückzutreten. Und die Welt hat den Rand des Abgrundes erreicht mit der Luftvergiftung. Mit all den Miseren der Umwelt, Schändung, das ist das Resultat der Großgemeinschaften, die die vernichtendsten und verschwendendsten und verderblichsten Energiequellen brauchen, wie Atomenergie, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Also wenn man gegen die Atomenergie agitiert, das hat überhaupt keinen Sinn, und sich dann zusammenschließt. Je größer eine Gemeinschaft wird, umso mehr braucht sie die verwüstendsten Energiequellen. Also wenn man die Welt, den Umschutz, die Verschmutzung und den Verderb der Erde verhindern muss, soll man nicht gegen Atomwerke protestieren und alles Mögliche, sondern für die Wiederherstellung kleiner Dimensionen, Gesellschaften, in denen diese verwüstenden Energiequellen und die Maschinerie, die dann für heute notwendig ist, um die Bedürfnisse zu erfüllen, nicht notwendig sind. Damit man denkt, wenn man Jets, Flugzeuge benutzt, so ist das ein großer Fortschritt. Da was für ein Fortschritt bedeutet das am Wörthersee? Wenn man mit einem Jet hinüberfliegt, da sieht man den Wörthersee überhaupt nicht mehr. Das kleinere, ein Ruderboot hat dieselbe Effizienz wie ein Jet, oder vielmehr ein Jet, hört auf, effizient zu sein, weil man es nicht mehr, es kann nichts mehr zusammenbringen. Wie mich jemand von Wien, von einem Vortrag, die Idee von Heidelberg gefahren hat, sind wir bei Linz vorbei, bei Salzburg vorbei, bei München vorbei, bei Augsburg vorbei, bei Ulm vorbei, bei Karlsruhe vorbei und bei Heidelberg vorbei gefahren. Alles herrliche Städte, von denen wir keine einzige gesehen haben. Bei dieser Riesenverbindung hat man keine Zeit mehr, etwas zu besuchen, das schön ist. Man fährt an allen Genüssen des Lebens vorbei. Aber wir sind in einem Tag von Wien zu diesem Vortragsgebiet in der Pfalz gekommen. Und ich habe das den Hunnenfortschritt genannt, der unsere Zeit charakterisiert. Die Hunnen haben keine Spur hinterlassen. Überall, wo wir dort vorbeigefahren sind, waren sie. Das Einzige, was sie verlassen haben, war der Name der schrecklichen Vernichtung. Die Hunnen. Und das ist der heutige Hunnenfortschritt, dem unsere Institutionen angleichen, um ihn weiter um die Umwelt weiter verhungern zu lassen. Die Antwort darauf ist in einem Fall der Nationalpark. Im anderen, aber das ist nur eine Halbantwort, die Fußgängerzone in den Städten, die jetzt überall aufblühen, wo man das Verkehrsproblem auch versucht, seiner Herr zu werden und den Verkehr abschafft. Und die, so wie ich gestern oder vorgestern in Innsbruck war, durch diese innere Stadt, Fußgängerzone ist wunderbar. Man kann wieder aufatmen, man kann Dinge wieder genießen. Aber die Fußgängerzone ist keine Antwort. Die Fußgängerzone ist, den Verkehr nicht zu regeln oder zu einzudämmen oder zu überwinden, sondern unter den Teppich zu kehren. Was man in der Innenstadt wiederherstellt, so die Illusion eines paradiesischen Umgebung, wird am Rande der Stadt zur Hölle. Alles ballt sich dort auf und der Verkehr wird nicht geregelt. So die Antwort auf die Verkehrsnöte unserer Zeit in Städten ist nicht die Fußgängerzone, sondern die Fußgängerstadt, die dadurch besteht, dass jeder, der in einer Stadt arbeitet, auch in der Nähe von seinem Arbeitsplatz wohnt und jeder, der dort wohnt, in Fußgängernähe von seinem Arbeitsplatz ist. Das waren die alten Städte, die es ermöglicht haben, die Herrlichkeit zu benutzen. Denn wenn die Bürger gewohnt haben und wohnen mussten, wo sie arbeiten, haben sie auch dazu gesehen, dass es sich ästhetisch verschönert, dass es angenehm ist, nicht nur Fabriken, sondern auch Brunnen zu bauen und Straßen zu pflastern und alles zu dekorieren. Also die Fußgängerzone ist keine Antwort. Im Nationalpark auf der anderen Seite, das ist eine Antwort. Denn hier kommt wieder die Idee herauf, Dinge, die man zum Leben braucht, in der unmittelbaren Umgebung, in der man lebt, zu produzieren. Den Verkehr herabzumildern. Es kommt nichts von sehr weit weg. Folgendessen ersparen und sich ungeheure Kosten, die letzten Endes die Lebensqualität erhöhen. Man hat Zeit wieder etwas zu tun. Nicht wie der Richard Demblin ein Gedicht geschrieben hat. Wir haben Geld und haben ein Kind. Und nur alles fehlt. Nur eines fehlt, dass wir glücklich sind. Nur Zeit. Zeit wird konsumiert durch Distanz. Je größer etwas wird, umso weniger Zeit hat man. Man rast durch das Leben. Man sagt, aber auf der anderen Seite, man lebt heute länger wie früher durch die Fortschritte, die man medizinisch gemacht hat. Meine Antwort ist, man lebt nicht länger heute. Wir brauchen länger zum Leben. Mozart hat mit 35 Jahren die Welt zusammen komponiert, wozu man heute mit einem rasenden Fortschritt ein Jahrtausend brauchen würde. Also der Nationalpark ist die Verkürzung der Distanzen dass alles in der Nähe ist, dass man es pflegt, anstatt sich um andere Sachen zu kümmern und die Welt zu organisieren. Der amerikanische Nationalökonom vor anderthalb Jahrhundert, Henry Charles Carey, hat darauf hingewiesen, dass Amerika so zurückbleibt, weil England, das Mutterland, hat in der industriellen Revolution so einen Fortschritt erzielt, dass alles von dort billiger hergebracht werden konnte. Und das, aber die Transportkosten haben es trotzdem teurer gemacht und gleichzeitig die Länder, wo die Materialien von den Industriegebieten eingeführt wurden, verhindert haben, sich selber zu entwickeln. Infolgedessen hat er das Schlagwort gebraucht, auf dem schließlich letzten Endes das Wohlfahrt des amerikanischen Staates begründet war, dass die größte Steuer auf den Arbeiter, die der Arbeiter und das Land bezahlen muss, ist die Steuer des Transports, die Transportkosten. Vor das hat er gesagt, man soll den Pflug, den Hammer, das Symbol der Industrie, neben dem Pflug, dem Symbol des Ackerbaus halten, alles zusammen in der Nähe. Dass alles, was eine kleine Gegend braucht, auch dort produziert werden kann. Und es gibt nichts, das jemand braucht, das nicht in seiner unmittelbaren Nähe produziert werden kann. Und das hat dann die Größe und den Reichtum Amerikas geschaffen. Lauter kleine Nationalparke. Wie ich mit dem kleinen Insel Anguilla verbunden war, in der Karibik, als ich in Puerto Rico gelehrt hatte, habe ich ein kleines Wirtschaftsproblem ausgearbeitet. Anguilla hat ungefähr die Größe des Tauern Nationalparkes, ist sogar etwas kleiner. Und ich habe einen Architektenfreund, einen Kölner, Henry Klum, gebeten in Puerto Rico, er soll die konstituierende Versammlung von Anguilla in sein Haus einladen in Puerto Rico, damit die sehen, was man tun kann, ohne Dinge von auswärts einzuführen und abhängig zu sein. Die Anguillaner haben gehofft, von den Vereinigten Nationen, vom englischen Mutterland, von überall her unterstützt zu werden. Niemand konnte etwas für sie tun, weil sie zu fern waren, zu klein, nicht lebensfähig. Und die Sache war, dass sie sich nicht lebensfähig gefühlt haben, weil sie dem Strom des Zeitgeistes gefolgt sind. Die sind dann nach Puerto Rico gekommen, in das herrlichste tropische Haus, das gegeben hat, meines Architektenfreundes Henry Klum. Und der Zweck, warum sie dorthin eingeladen habe, war, um zu zeigen, was der Henry Klum immer betont hat, in meinem Haus ist kein Gramm von Material, das nicht auch in der elendsten Schlammhütte ist. Und das, warum es so schön war, ist nicht, dass die Sachen eingeführt wurden, die sind zusammengeklaubt worden von der Umgebung, sondern dass sie mit Gefühl und Stil zusammengefügt wurden. Und dasselbe ist hier die Herrlichkeit. In der Herrlichkeit dieser kleinen Umgebung, die kaum übertroffen werden könnte, ist wahrscheinlich kein Gramm von Material, das nicht von der unmittelbaren Gegend gekommen ist und aus dem nicht die armseligste Schafhüttershütte gebaut ist. Also das ist der wirtschaftliche Zweck, sich zu verkleinern, Kosten abzuschütteln, die dann der Transport das dann ermöglichen, einen hohen Lebensstil aus den Lokalgütern, die zur Verfügung stehen, ohne Transport zu schaffen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass Liechtenstein ein Staat von 28.000 Einwohnern, davon sind 10.000 nicht liechtensteinische Bürger, die dort die Aufenthaltsberechtigung haben. Es ist nicht der höchste Staat, der hat nicht den höchsten Lebensstandard Europas, es hat den höchsten Lebensstandard der Welt. Und es hat den, weil es so klein ist, was alles überschaubar ist, die Staatskosten sind ungeheuer gering, die Produktivität der Arbeit ist nicht größer wie anderswo, aber es bleibt ihnen mehr übrig. In Amerika muss man bis zum 2. Mai arbeiten, für nichts als den Staat vom 1. Jänner. Dann kommt man langsam dran, dass man etwas für sich selber zu tun hat. In Liechtenstein arbeitet man für sich selber bis von 9 Uhr früh oder 8 Uhr früh bis 3:45 und um 3:45 nimmt man dann eine Viertelstunde sich Zeit für den Start zu arbeiten, bevor man ins Wirtshaus geht und den Abend beginnt. Und die Staatskosten sind illustriert dadurch, dass die Regierung, Polizeibehörde, Parlament und Gefängnis sind in einem einzigen Gebäude. Und wie man sich erzählt, wie der Ministerpräsident einmal Überstunden gearbeitet hat, in seinem Büro und hinausgehen wollte, war schon dunkel, war die Tür verschlossen. Da hat er gerufen, ist jemand hier, der mich aufmachen kann. Da ist ein Ortsmandel daherkommen, in Patschen und Schlafrock. Da hat gesagt, kann ich was für Sie tun? Er sagt, ja, können Sie mich hinauslassen? Na, ich werde sehen. Da geht er zurück und kommt in den Schlüsselbund und einer der Schlüssel sperrt auf. Und wie der Ministerpräsident hinausgeht und der wieder zusperren will, fragt er ihn übrigens, was machen Sie hier? Er sagt, ich bin der Sträfling. Das ist eine Wirtschaft. Sträfling im Singular. Und wo man denkt, alles ist so durchsichtig, dass man dem Sträfling die Verwaltung des Gefängnisses. Und wie ich den Ministerpräsidenten Frick besucht habe, bin sofort zugelassen worden, hat das Telefon geläutet, er hat das abgehoben und hat gesagt, Regierung, da sind Dimensionen. Er hat nicht gesagt, ich habe keine Ahnung, wenn Sie sich an meinen Finanzminister, an meinen Verkehrsminister, an meinen Unterrichtsminister. Er selber ist da, das überschaubar, jeder von jeder Anhöhe nach dem aristotelischen Dimension des Optimumstaates, einer, der mit dem freien Auge übersehen werden kann. Dann gibt es keine Probleme. Und wie ich ihn damals in 1946 gefragt habe, brauchen Sie auch amerikanische Hilfe, wo alle die Großmächte besiegte und Sieger nicht wussten, wie sie weiter existieren konnten, hat er etwas nicht beleidigt, aber wozu soll wir amerikanische Hilfe brauchen? Bis zur Zeit, die Zeit, die es braucht, dass ein Großstaat von einem Unglück oder Katastrophe erfährt, sind wir in Liechtenstein schon halb damit fertig, den Schaden behoben zu haben. Das und Liechtenstein hat auch die Dimension eines Nationalparks. Also das in dieser Zeit, ich darf die Kleinheit meiner Zeit nicht überschreiten, das Thema ist unendlich der Kleinheit, weil die ganze Welt drauf, die ganze Natur, das Universum beruht auf einer Konstellation und auf einer Musik von Kleinheiten. Also darf ich auch, also ist das ein Thema, das nie aufhört. Aber in 20 Minuten muss ich das meiste auslassen, was man anführen soll, um den Glauben wiederherzustellen, dass die Lösungen unserer Probleme nicht im Großen, nicht in der Gäsen, sondern im Kleinen. Die Gäte sind voll von Problemen. Wie die Wirtschaftsgemeinschaft geschlossen wurde, 1957 war ich in Cambridge und meine Studenten haben gewusst, dass ich von meiner Kleinheit, von meinem Kleinheitsfanatismus, da haben mich gefragt, was ich davon denke, dass England sich anschließen soll, wie damals die Stimmung war und später auch durchgeführt wurde. Und ich habe gesagt, ich begrüße es. Die Wirtschaftsgemeinschaft ist ein Boot, das schon so von Schwergewichtern überfüllt ist, dass wenn einer dazukommt, wird es endlich sinken. Die Wirtschaftsgemeinschaft ist nicht gesunken, aber seither wackelt es. Und deswegen habe ich jetzt die Hoffnung, wenn Österreich dazukommt und die Schweiz, die kleinen Staaten, dass das genug ist, dass es endlich untergeht. Das Große hat keine Chance zum Überleben. Und wie ich herkomme, gekommen bin, ich müsste noch viele andere, die auf unserer 1000 Schilling ist, der Schrödinger verehrt, der Philosoph, der bewiesen hat, warum alles in der Natur klein sein muss. Die Freiheit der Atome, die sich überall hin bewegen, ihre zahllose Masse, produziert ununterbrochen Zusammenstöße. Wenn die Atome so groß wären wie Tanks, wie Großmächte, würde jeder, wie bei Großmächten vorkommt, bei jedem Zusammenstoß vernichtend wirken. Dadurch, dass sie klein sind, die Zusammenprallungen sind nicht nur nicht vernichtend, sie produzieren die Konstellationen, aus denen alles Leben, alle Figuren, alle Formen des Universums entstehen, von der Ameise zum Elefanten, zum Menschen, zu den Sternen. Der Böhm-Bawerk, Lisa Menger, die berühmte österreichische Schule, der Böhm-Bawerk ist auf der 100-Schilling-Note verewigt. Die österreichische Schule, die Wiener Schule der Nationalökonomen, die in der ganzen Welt bekannt ist und einen der Hauptpfeiler der modernen Wirtschaftslehre geschaffen hat, das Grenznutzengesetz, das bezeugt, dass alles, was über eine gewisse Grenze hinauswächst, was vorher nützlich ist bis zu einem Punkt, wird nachher schädlich. So, das ist auch eine Philosophie des Kleinbleibens über eine gewisse Grenze. Es gibt nichts, wie immer es gut ist. Man hört auf zum Schluss, sonst wird man überwältigt von den sich vermehrenden Problemen, die zusätzliche Größe herbeibringen. Der französische Geschäftsanalytiker Kai Kunas hat aufgezeigt, wenn zu einem Komitee von drei ein Vierter dazukommt, so wächst die Effizienz bei 25%. Die Beziehungen untereinander erhöhen sich auf 90 oder 94, die Ziffer, die ich gebe, sind ungefähr, und die Komplikationen auf 144. Und das ist der Grund, warum alles, was wächst, schlechter wird, nicht besser. Der Parkinson, Northcote Parkinson, der berühmte Autor des Parkinson's Law, ein Freund Salzburgs, der in diesem Gesetz aufgezeigt hat, wie er allein gearbeitet hat in Singapur, hat seine Arbeit in 3 Stunden am Tag fertig gemacht. Sie ist ja promoviert worden. Das hat sich gezeigt, dass mir meine Sekretärin gegeben hat. jetzt muss der Arbeit für die Sekretärin schaffen. Das hat nicht die Sache erleichtert, er muss die Arbeit schaffen, damit sie angestellt werden kann. Das hat die Sache so kompliziert, dass weitere Personen dazukommen sind. So mit jedem Wachstum über eine gewisse Grenze verschlechtert sich die Effizienz. Und wie ich hergekommen bin und mit dem, das sind nur einige Skizzen, ich habe hier eine Liste von Namen aufgezeichnet, von Gott bis zum Satan, dem ich darauf hinweisen wollte, das Paradies war klein, es war ein Nationalpark, alles war leicht, ohne Verkehr, Apfelfrüchten und da die Menschheit aus Paradies getrieben hat, war nicht, dass die Eva den Apfel gegessen hat, sondern den letzten Apfel, den Grenznutzenapfel gegessen hat. Alle anderen sind aufgegessen worden, weil zu viele Leute waren. Sich selber haben sich aus, die Menschheit hat sich selber ausgeschlossen aus dem Paradies und musste im Schweiße ihres Angesichtes dann sein Leben verdienen. Also das Paradies ist klein, erste Klasse, ist nicht, dass die Sitze aufgepolstert sind in der Eisenbahn. Es sind, dass weniger Leute dort sind. Und wie die Geschichte geht, von einem, wie sich zwei Freunde nach 50 Jahren nach ihrem Ableben treffen, sagt, wo bist du denn? Da oben, wo bist du?